wollen zuerst auf den Predigttext hören. Der steht heute in Lukas Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesu zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir befinden uns ja in dieser Predigtreihe durchs Lukas-Evangelium auf den Spuren Jesus. Und nun, nachdem Jesus sich da und dort schon vorgestellt hat, nachdem er schon Predigten gehalten hat, nachdem er langsam bekannt wird, beginnt er, seine Jünger um sich zu scharen, seine Jünger zu sammeln, mit denen er jetzt wirklich eng zusammen sein will, mit denen er unterwegs sein möchte. Aber gleichzeitig mit dieser Zeit, wo er seine Jünger um sich schart, beginnt auch eine Zeit, wo er in Auseinandersetzung kommt. Und zur Auseinandersetzung vor allen Dingen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und Lukas berichtet uns jetzt über diese Zeit, er berichtet verschiedene Ereignisse und er möchte uns eigentlich deutlich machen, wie wir auf Jesus Christus, auf seine Werke, auf seinen Auftrag, ja, auf seine Autorität, auf seine Freundlichkeit, all das, was wir bisher gehört hatten, wie wir darauf reagieren sollen. Und er macht es deutlich, können wir so sagen, an zwei Beispielen, einmal an einem guten Beispiel, an einem positiven Beispiel und einmal an einem negativen Beispiel. Das gute Beispiel, das sind die Jünger, die Jesus nachfolgen, und das Beispiel, wie man Jesus nicht nachfolgt, ja, wie es wirklich ganz falsch ist, das sind dann die Pharisäer und Schriftgelehrten. Es geht darum, wie sollen wir auf Jesus reagieren? Wir haben gehört, dass die Leute in Nazareth Jesus umbringen wollten. Nun, das war nicht so eine gute Reaktion. Dann haben wir gehört, Jesus war in Kapernaum und hat dort auch gepredigt und hat einen Geist ausgetrieben und hat Kranke geheilt. Und die Leute dort, wie haben die reagiert? Die wollten Jesus für sich behalten. Und das war schon besser, aber Jesus hat auch da nicht mitgemacht. Und heute schließt sich direkt jetzt die Lektion an, wie wir richtig auf Jesus reagieren sollen. Und diese Lektion bringt uns Lukas anhand von Petrus und seinen Fischerkollegen. Wir haben gehört, er berichtet uns von einem Wunder, von diesem wunderbaren Fischfang. Und dieser wunderbare Fischfang, der hat drei besondere, man könnte auch sagen drei verwunderliche Reaktionen zur Folge. Zuerst wollen wir uns das Wunder nochmal ansehen, denn dieses Wunder ist nicht einfach nur ein Netz voller Fische, ja, die fangen raus, Netz raus, Fische voll, sondern jede Details, alles was dazugehört, das davor, dieser ganze Umfeld, alles hat hier seine Bedeutung. Hier passiert nichts irgendwie aus Zufall. Zuerst mal zur Person des Petrus. Petrus ist ja schon länger können wir sagen, ein Jünger von Jesus. Jesus kennt Petrus schon. Und jetzt beginnt scheinbar für Petrus eine Zeit, in der er in eine höhere Stufe, ein höheres Level von Jesus geholt wird. Bisher war Petrus schon ab und zu dabei, wenn Jesus gepredigt hatte. Jesus war sogar in Petrus sein Haus zu Gast gewesen. Aber nun geht es einen Schritt weiter. Und wenn Lukas uns jetzt hier von einer Lektion berichtet, die Jesus dem Petrus gibt, dann können wir uns in Klammern sofort denken, gut, dann möchte Lukas jetzt natürlich uns diese Lektion aufgeben. Ja, das, was Jesus dem Petrus klar machen will, das will Jesus eben auch uns klar machen. So, wie geht es nun genau vonstatten? Ich habe schon gesagt, die fahren nicht einfach nur raus, ja, und das Wunder geschieht. Nein, Jesus bereitet den ganzen Rahmen dafür vor. Alles soll dafür dienen, dass Petrus und die anderen Männer in den Jüngerstand berufen werden können und dass es ihnen genau deutlich macht, was das wirklich bedeutet. Und dieser Bericht, der beginnt wie immer bisher damit, dass Jesus lehrt. Jesus verkündet das Wort Gottes und die Massen kommen. Ja, Vers 1, es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth. Lukas weist ja immer wieder darauf hin, dass Jesus große Massen anzog. Immer mehr Menschen kommen wollen Jesus hören. Jesus wurde immer bekannter. Und wir können uns vorstellen, dass die Synagogen schon lange aus allen Nähten platzten. Und es ist eine gute Möglichkeit, natürlich an einem Strand zu lehren, da wo viel Platz ist. Aber selbst an diesem Strand scheint zu wenig Platz zu sein. Die Leute bedrängen Jesus so sehr, dass er dann in diese Fischerboote steigt, dass er anscheinend richtig ins Wasser gedrängt wird. Und ja, warum kommen die Leute? Warum bedrängen sie Jesus so sehr, um sein Wort zu hören? Und diese Antwort, die haben wir jetzt schon eigentlich zweimal gehört in dem Evangelium von Lukas. Es ist eben so, dass Jesus nicht, wenn er mal nicht gelehrt hat, in den Bibliotheken damals war und geguckt hat und schlaue Bücher gelesen hat, um dann gute Meinung weiterzugeben, nette Zitate aneinander zu reihen, ein bisschen darüber zu philosophieren, ein bisschen die ganzen Sachen mit Gottes Wort zu würzen, sondern wenn Jesus gelehrt hat, dann hat er Gottes Wort verkündet. Er war eben nicht zu vergleichen mit dem Gelehrten seiner Zeit. Sein Wort war kraftvoll. Und deshalb lesen wir dann Vers 2 und 3. Jesus sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er an eines der Boote, das Simon gehörte, nun das war sicherlich kein Zufall, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Jesus benutzte sozusagen das Boot als Kanzel. Und wir könnten das Bild weiterspannen, und er warf das Netz des Evangeliums aus, um diese Hörer dafür sich oder für Gott zu gewinnen. Und zudem kommt wahrscheinlich, dass es eine sehr gute Akustik war, wenn so die ganze Masse dort war und Jesus predigte vom See aus, dass der Schall seine Worte gut weitergetragen hat, dass die ganze Masse, die dort stand, das auch gut hören konnte. Und jetzt nach der Predigt, nach der Lehre, passiert Folgendes, Vers 4. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze aus. Da sagt Simon, fahr hinaus, er ist anscheinend der Chef, der Boss, und werft eure Netze aus, dann spricht er alle Fischer an, ja, werft die Netze zum Fangen aus. Das klingt für unsere Ohren vielleicht ganz normal, warum sollte Jesus nicht Simon vorschlagen, doch mal fischen zu gehen, aber stellt euch vor, was nimmt sich Jesus eigentlich hier raus? Ja, wir wissen, und Petrus weiß auch, er ist ein Lehrer, er ist ein Rabbi, er ist sogar ein Wunderheiler. Aber will er denn jetzt auch noch wissen, wie es im Fischerhandwerk angeht? Ja, wie es in dem Metier, wie man da richtig handelt, was Petrus eigentlich macht, wo er eigentlich der Chef ist und der Fachmann ist. Und man merkt auch gleich, jedenfalls Petrus und seine Kollegen und jeder, der sich mit Fischerei da ein bisschen auskennt, der merkt sofort, dass Jesus wirklich keine Ahnung vom Fischfang hat. Ja, das ist auch irgendwie verwunderlich. Jesus ist in Nazareth groß geworden, das ist gar nicht so weit weg vom See. Wir haben gehört, dass er Petrus schon eine Weile kannte. Er hat vielleicht sogar bei ihm gewohnt. Er wird irgendwie mitbekommen haben, wann der Petrus arbeiten gehen muss. Nämlich nachts. Es gibt Regeln beim Fischfang. Und wenn man diese Regeln nicht beachtet, dann wird man nie einen Fisch fangen. Dort ist es so, dass man nachts fischen gehen musste, weil nachts die in dem tiefen Gewässer die Fischschwärme eben weiter hochgekommen sind, dass man sie überhaupt fangen konnte. Ich habe selber schon oft versucht in meinem Leben fischen zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr Fischereiexperten seid, aber ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung. Und egal, was ich gemacht habe beim Fischen gehen, ich habe nie was gefangen. Ich hatte den falschen Köder, falsche Stelle, falsche Zeit, falsche Angel, ich weiß auch nicht. Aber man muss verschiedene Sachen beachten, wenn man einen Fisch fangen will. Und genauso war es damals. Und es war die falsche Zeit und noch weiter, es war so auch die falsche Stelle. Denn wenn man tagsüber Fischen fangen gehen wollte, dann musste man Netze nehmen, mit denen man im flachen Wasser Fische fangen konnte. Und dann konnte man eben dort auf Fischfang gehen. Aber was sagt Jesus? Er sagt, ja, fahrt mal raus dahin, wo es tief ist. Und wenn wir uns jetzt in Petrus reinversetzen, dann ist es eben so, dass da dieser gelernte Zimmermann, Jesus, in mein Boot steigt und mir jetzt als Fachmann für Fischerei sagen will, wo ich am besten Fische fangen kann. Das wäre also so ähnlich, wenn ich jetzt vielleicht zum Klaus gehen würde, in sein Büro, und erklären würde, wo er jetzt am besten Rohstoffe kaufen kann, irgendwo in Indien, für seine Fischfutter. Oder umgedreht, wenn Klaus zu mir kommen würde und sagen würde, Ludwig, wenn du einen Stuhl bauen willst, nimmst du am besten mal das Holz und schneidest das dort ein bisschen so weg. Ja? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn jemand kommt und in euer Fachgebiet reinspricht? Was wäre eure Reaktion? Petrus reagiert so, Vers 5 lesen wir, und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. In Klammern, das hat sicherlich keinen Zweck. Das ist sinnlos. Wir haben schon zur besten Zeit gefangen, wo man eigentlich fischen gehen soll. Haben wir es schon gemacht, wir haben nichts gefangen. Ich glaube nicht, dass das jetzt besser wird. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Also, Petrus reagierte nicht sehr gut, nicht enthusiastisch, nicht Mensch, Jesus, prima, dass du mich jetzt zum Fischen rauslässt. Wir haben die ganze Nacht nichts gefangen und jetzt gehen wir raus. Und wenn du das willst, dann werden wir jetzt richtig fangen. So reagiert er nicht, aber er reagiert gut. Er ist müde, er hat vielleicht seine Zweifel, aber er fährt los. Das ist gut. Und siehe da, Vers 6, und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Also die Netze waren so voll, dass sie wirklich fast auseinanderrissen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Ja, wahrscheinlich Johannes und Jakobus, da steht ja dann, dass sie seine Gefährten sind. Und dann kommen sie mit ihrem Boot raus, sie füllen beide Boote voll, sodass auch die Boote fast sanken. Nun, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf irgendeinem See ein bisschen so rudern wart, mit so einem schönen kleinen niedlichen Boot. Solche Boote waren das nicht. Es waren auch keine großen Fregatten, aber es waren schon Boote, wo mehrere Fischer Platz hatten, wo die arbeiten konnten, wo Netze drin Platz hatten, wo die ganzen weiteren Sachen Platz hatten. Also das waren schon größere Boote. Und wenn diese Boote so voll sind, dass sie fast zu sinken drohen, dann war das viel Fisch. Ich selber habe mal einen Fischfang mitgemacht auf den Kapverdischen Inseln. Wenn dann so ein Schwarm in eine Bucht kommt, und man versucht den, und dann merken, dass die Fischer das Wasser zappelt, dann gehen die mit den Fischbooten raus und die haben dann so ein Netz und versuchen mit dem Netz diesen ganzen Fischschwarm einzukesseln und das eine Ende von dem Netz ist in den einen Boot, das andere Ende vom Netz ist in den anderen Boot und dann versuchen die den einzukreisen und dann ist da so viel Fisch drin, dass es überhaupt keine Chance ist, diese Fische überhaupt auf diese Boote zu laden, sondern man muss das Netz an Land ziehen und zieht dann, und dann am Land müssen alle Leute, die sich angesammelt haben, vielleicht so 20, 30 Leute, dann diese Fische an Land ziehen, Stück für Stück, weil dann ungefähr 10 Tonnen Fisch in den Netz sind. Also so ein richtiger Fischschwarm, das ist gewaltig. So, und den Leuten ist natürlich klar, den Fischern, was ist hier passiert? Das war ein Wunder. Und den Theologen und den Leuten, die dann den Text gelesen haben die ganze Zeit, denen war das immer nicht ganz so klar, was ist das für ein Wunder? Wie hat Jesus das gemacht? Hat er jetzt da einfach mal die Fische schnell erschaffen in das Netz rein? Oder hat er die Fische gelenkt von links unten nach oben rechts? Oder hat er einfach nur gewusst, wo der Fischfang gerade jetzt in der Zeit ist? Und ich denke, dass es so ist, dass Jesus einfach gewusst hatte, genau gewusst hatte, wo jetzt der Fischfang ist. Weil er einfach nicht noch ein extra Wort gesagt hat. Wenn sonst Jesus etwas bewirkt, ein Wunder macht, dann redet er ein Wort, dann befiehlt er den Wind und dann ist der Wind still. Aber hier ist es nicht so, dass Jesus was sagt. Und deshalb ist es wahrscheinlich so, dass Jesus einfach nur es gewusst hat. Wir sehen hier, dass er Gott ist, dass er wissend ist, dass er allwissend ist. Aber egal, was es jetzt genau für ein Wunder war, fest steht, es war ein Wunder. Und das konnte Petrus und seine Kollegen nun wirklich am besten beurteilen. Und deshalb ist ihre Reaktion nun auch sehr wichtig. Wie gehen diese Fischer mit diesem wunderbaren Fischfang um? Und ich habe ja gesagt, hier nach dieses Wunder hat drei Reaktionen, jedenfalls mindestens drei Reaktionen. Und die erste Reaktion, das ist eine verwunderliche Reaktion. Man könnte doch jetzt denken, die Jungs da, die Fischer, die haben die ganze Nacht gefischt und die haben einfach nichts gefangen und jetzt kommen sie und die ganzen Boote sind voll. Da müssten die doch begeistert sein. Mensch, Jesus, spitze! Ja? Also wo die kapverdischen Fischer da diesen Fischfang gemacht haben, da waren die begeistert. Die haben die Fische auf dem Strand ausgelegt, haben die getrocknet und die wussten, jetzt haben wir 14 Tage lang Urlaub. Dieser Fang reicht für 14 Tage aus. Und die haben sich am Strand gelegt, sind in die Stadt gegangen, ins Dorf gegangen, haben getrunken, waren fröhlich, haben wirklich 14 Tage lang nichts mehr gemacht. Die waren nicht mehr gesehen. Die waren begeistert. Die hätten sich freuen müssen. Aber irgendwie, diese Reaktion, die wir gehört haben von Petrus, die passt gar nicht so richtig rein. Jedenfalls auf den ersten Blick. Warum fällt Petrus auf die Knie? Warum bittet der fromme Petrus, Jesus fortzugehen? Ja, da steht Vers 8. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wisst ihr, Petrus, das war eigentlich ein ganz frommer Mann. Ja, Petrus, der ist schon runter zum Jordan gelaufen und hat sich dort von Johannes taufen lassen. Petrus, der war so privilegiert, könnte man fast sagen, dass Jesus bei ihm zu Gast war, dass er dort vielleicht sogar zeitweise sein Wirkungszentrum hatte. Petrus war auf dem besten Weg. Aber nun erkennt Petrus ganz deutlich die göttliche Autorität von Jesus. Jesus hat das zwar schon deutlich gemacht, das haben wir in der letzten Predigt gehört, in der Synagoge, als er den Geist ausgetrieben hat, in Petrus seinem Haus, ja, er hat dort seine eigene Mutter, seine Schwiegermutter geheilt. Aber anscheinend brauchte Petrus noch den Beweis in seinem eigenen Handwerk, ja, dass Jesus dort, wo eigentlich Petrus die Autorität ist, zeigt, dass er auch darüber die Autorität hat. Das Schiff geht fast unter, der Fang ist ohne Ende groß und es scheint so, als ob Petrus das alles jetzt gar nicht mehr stört oder gar nicht angeht, sondern er fällt auf die Knie und sagt zu Gott, sagt zu Jesus, geh von mir weg. Und er erkennt ja, Jesus ist nicht nur ein Lehrer, er ist nicht nur ein Wunderarzt, er ist nicht nur ein rhetorisch begabter Redner, er ist nicht nur vollmächtig in der Schriftauslegung, sondern dieser Jesus ist mehr. Was hat er nun konkret auf die Knie gebracht? Was hat er jetzt erkannt? Das erste ist, dass in Christus Gott anwesend ist, ja, dass in Christus Gott wirkt. Dieser Christus, der ist von Gott gesandt, er handelt in göttlicher Macht. Ja, dass man dieses Wissen hat, dass man diesen Fang da reinmachen kann, das ist göttliche Macht. Jesus kennt sich eben sogar in dem Metier des Petrus besser aus. Jesus weiß ganz genau, wo die Fische waren. Und das war eben kein Zufall. Das war göttliche Macht. Es ist nicht klar, ob jetzt Petrus schon durchweg erkannte, ah, dieser Jesus ist wahrscheinlich Gottes Sohn oder ist Gottes Sohn. Das muss hier noch nicht drinstecken. Aber er kennt, dass in Christus die Gegenwart Gottes da ist, dass Gott gegenwärtig ist. Und Gottes Gegenwart bedeutet eben Kraft und Wissen und Reinheit. Und das heißt eben, dass dieser Jesus in seinem Boot absolut rein ist, dass er heilig ist, ja, dass er mit Gott kompatibel ist. Und das heißt, dass er sündfrei ist. Und sündfrei, das ist unvorstellbar, wir können uns das gar nicht richtig vorstellen, was das heißt, sündfrei zu sein, noch nie was Böses allein gedacht zu haben. Und um euch ein bisschen die Sache vielleicht mal zu illustrieren, stellt euch mal vor, wir waren ja dieses Jahr in Schweden, wir sind durch die Wildnis gelaufen, stellt euch vor, Fabian ist da nicht bloß 14 Tage unterwegs, stellt euch mal vor, er ist 2 Monate unterwegs und er hat nur eine Klamotten an und er muss die immer tragen und die werden richtig, richtig dreckig, weil er immer nur durchs Unterholz geht, er muss alles damit machen, er hat Fett und Schmiere und Dreck, schlechtes Wetter. Und dann irgendwann kommt er endlich wieder nach Deutschland und ist total von oben bis unten dreckig. Nun, er kriegt das ja gar nicht so mit, er hat ja damit gelebt, er kommt so an und dann geht er Stralsund in den Bahnhof, stellt sich in den Zug, will nach Hause fahren, nach Osnabrück. Und dann sitzt er dort im Zug und dann kommt jemand, der kommt gerade frisch aus dem Klamottenladen. Er hat gerade die feinsten, super Anzug geholt, der will heiraten, der hat einen weißen Anzug, der sieht richtig toll aus, war beim Friseur, alles super, riecht gut und setzt sich neben Fabian. Was passiert dann? Auf einmal wird wahrscheinlich der Fabian, oder jeder, der sich das gut vorstellen kann, merken, Mann, wie verdreckt bin ich eigentlich? Ja, wie stinkig. Man erschrickt vielleicht richtig über sich. Und so, aber noch viel mehr müsst ihr euch das mit Petrus vorstellen. Das ist die zweite Sache, warum er auf die Knie geht. Im Angesicht dessen, was er dort erkennt in Jesus, erkennt er eben, dass er alles andere als sündfrei ist. Denn er ist sündig. Er weiß, dass er unwürdig ist. Er weiß, dass er hier überhaupt nicht bestehen kann. Gott kommt in seiner Herrlichkeit ganz nah. Und Petrus spürt im Prinzip hier das, was Paulus uns dann später im Römerbrief schreibt. Kapitel 3, Vers 23. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Petrus ermangelt den Ruhm, er ermangelt die Herrlichkeit, die er vor Gott haben muss. Und das heißt jetzt, dass er die Herrlichkeit Gottes beschmutzt. Ja, dass er den Ruhm Gottes in den Dreck zieht. Einfach nur durch seine Art, durch sein Wesen, durch seine Sündigkeit. Und das ist im Prinzip unser aller Dauerzustand. Gott kommt zu uns, er offenbart sich uns, er zeigt sich uns in seiner herrlichen Gnade und wir ziehen eigentlich diese Gnade und seinen Ruhm in den Dreck. Weil wir eben auf unsere Kraft vertrauen, weil wir auf unseren Ruhm schauen, weil wir einfach so sind, wie wir sind. Und da fragt man sich, wer kann da vor Gott bestehen? Und die Antwort ist, ja, keiner kann vor Gott bestehen. Und mir ist noch eine dritte Sache aufgefallen, die Petrus auf die Knie bringt. Wenn man so reichlich beschenkt wird, wenn man so eine große Güte erfährt, dann fragt man sich doch, ja, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, Mensch, womit habe ich das verdient? Und man sagt es vielleicht auch leicht, ja Mensch, du gibst mir das alles, aber womit habe ich das verdient? Ich bin doch unwürdig dafür, ich habe es doch nicht verdient. Gottes Güte, Gottes Geschenk an uns, die bringen uns auch zu der Erkenntnis, wie wenig wir das verdient haben und wie groß die Gnade Gottes ist. So sollte es jedenfalls sein. Man kann natürlich auch anders reagieren. Es gibt da so ein Beispiel, man nennt das Hunde- und Katzentheologie. Gott sei Dank, Petrus hat reagiert wie ein Hund und nicht wie eine Katze. Wie reagiert eine Katze? Wir haben eine Katze, wir streicheln sie, wir füttern sie, wir geben ihr alles, was sie braucht. Und die Katze denkt sich, da kommt jemand, gibt mir Essen, streichelt mich, tut mir Gutes. Ich muss Gott sein. Und wie reagiert der Hund? Wir geben dem Hund alles, was er braucht, wir streicheln ihn, wir füttern ihn. Und der Hund denkt, da kommt jemand und er gibt mir alles, was ich brauche. Und er hat mich lieb, er streichelt mich. Das muss Gott sein. Also ich weiß nicht, ob es bei jeder Katze oder jedem Hund so ist, aber rein theologisch gesehen sind die Hunde besser. Und Petrus hat eben so reagiert. Petrus hat gemerkt, ja, womit habe ich das verdient? Und noch eine vierte Sache zwingt Petrus auf die Knie. Und das hat natürlich alles damit zu tun. Petrus weiß, dass Jesus alles weiß. Wenn Jesus von diesem Fischschwarm wusste, der Dutzende von Metern vielleicht unter der Oberfläche des Sees irgendwo da im Tiefen draußen umherschwimmt, dann weiß Jesus doch auch, mit welchen Gedanken gerade jetzt in dem Moment in Petrus sein Herz rumschwimmt. Herr Petrus ist vor ihm völlig offenbar. Alle seine bösen Gedanken, all seine Sünden, all seine Unvollkommenheit, ja, all das, was er vielleicht ganz gut hinter seiner frommen Fassade verdecken kann. Das ist wie in dem Psalm 139, den wir heute gehört haben. Ja, wir sind vor Gott offenbar. Er kennt jeden Tag in unserem Leben. Er weiß jedes Wort, was auf unserer Zunge ist, auch wenn es noch gar nicht auf unserer Zunge ist. Und darum erlebt unser Petrus eben diesen tollen Fang hier nicht als Gnade und große Freude und macht ein großes Fest, sondern erlebt es eigentlich als großen Schrecken. Er erlebt Gottes Gegenwart. Und Gottes Gegenwart macht ihn eben nicht nur auf seine Sünden aufmerksam, sondern er weiß, Gottes Gegenwart ist ein verzehrendes Feuer. Und Sünder können eben in dieser Gegenwart nicht bestehen. Ja, sie müssen vergehen. Ich möchte euch das aus einem Beispiel aus dem Alten Testament mal illustrieren, wie ernst die Sache zu nehmen ist. Und zwar Levitikus, also 3. Mose, Kapitel 10, Vers 1. Es geht darum, wie der Aaron und seine Söhne als Priester eingeweiht werden und wie sie das erste Opfer darbringen. Ja, die Stiftung ist gebaut, alles ist getan, die Herrlichkeit des Herrn ist gegenwärtig. Aaron hat das erste Opfer gebracht und nun kommen seine Söhne dran. Und da steht dann, Kapitel 10, Abvers 1, aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Die Priester, die Allerheiligsten, die Oberpriester, die Hohepriester, ja, die Besten vom Besten aus dem ganzen Volk, die noch und nöcher geheiligt wurden durch verschiedene Opfer und Waschungen, die super Spezialklamotten anbekommen hatten. Selbst die, als sie nur, man könnte sagen, diesen kleinen Fehler in äußerlichen Ablauf machen, dass sie eben das Feuer von sich selbst irgendwo hernehmen, in diese Räucherpfanne, nicht das Feuer vom Altar nehmen. Selbst die werden sofort von Gottes heiligen Feuer verzehrt. Das sind gar keine reuigen Sünder irgendwo aus dem Volk. Nein, es sind die Hohepriester, die verzehrt werden. Das bedeutet Gottes verzehrendes Feuer, Gottes Heiligkeit. Da kann kein Sünder bestehen. Und deshalb wird beim genaueren Hinsehen jetzt auf einmal klar, dass die Reaktion von Petrus vielleicht doch gar nicht so verwunderlich war. Sondern dass es eigentlich eine ganz normale Reaktion, eine natürliche Reaktion war. Wir können biblisch sogar sagen, es war eine biblische Standardreaktion. Wir könnten uns da noch andere Beispiele anschauen, wie Menschen reagierten, als sie auf Gott oder auf göttliche Erscheinung getroffen sind. Zum Beispiel Mose. Mose sieht da diesen brennenden Dornbusch und er nähert sich und dann spricht Gott zu ihm. Und was macht Mose? Er verhüllt sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Oder später dann Israel bei der Gottesoffenbarung am Sinai, als das ganze Volk dort am Sinai war und Gott sich vom Himmel her mit Feuer offenbarte. Der ganze Berg glühte. Und das Volk ist erschrocken und sie sagen dann, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Und nun, warum sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiter hören, so müssen wir sterben. Also, eine ganz normale Reaktion. Die Leute merken, da ist die Heiligkeit Gottes. Wir können nicht bestehen. Und wir haben ja heute in der Lesung gehört von der Berufung Jesajas. Und auch dort war es so. Und Jesaja, als er die Herrlichkeit Gottes sieht, spricht dann: Wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscherin gesehen. Und es muss gar nicht so diese ganz große göttliche Offenbarung sein. Die Menschen, so lesen wir in der Bibel, immer wieder erschrecken, auch fürchterlich, wenn sie nur einen Engel sehen. Ja, Zacharias sieht den Engel, der Vater von Johannes dem Täufer sieht den Engel im Tempel und erschrickt. Maria sieht den Engel und erschrickt. Man erschrickt, Menschen erschrecken, wenn sie Gott sehen oder Gottes Herrlichkeit sehen. Es ist also eine ganz normale Reaktion. Und Petrus ging es nicht alleine nur so. Vers 9 steht, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander gemacht hatten. War die Reaktion von Petrus verwunderlich? Auf den ersten Blick vielleicht. Aber eigentlich war es eben eine ganz normale Reaktion. Und genau das ist auch eine richtige Reaktion. Genau das ist der Punkt, wo eigentlich jeder Mensch hinkommen muss. Begeisterung über Jesus ist gut. Staunen über Jesus auch gut, so wie wir es bisher gehört haben. Aber wir müssen an diesen Punkt hinkommen, wo Petrus hingekommen ist. Wir müssen die Größe Christi, wir müssen seine Herrlichkeit erkennen und anerkennen. Welche Reaktion aber nun wirklich verwunderlich ist, in dieser ganzen Geschichte, welche wirklich nicht ganz normal ist, das ist die Reaktion, mit der Jesus jetzt auf Petrus reagiert. Jesus hätte jetzt eigentlich sagen müssen: Endlich, Petrus, das stimmt, du hast erkannt, richtig, lass uns an Land fahren und lass uns getrennte Wege gehen, denn du kannst wirklich nicht in meiner Nähe bestehen. Das hätte Jesus eigentlich sagen müssen. Aber Jesus kehrt diese ganze Situation um. Und das ist die zweite Reaktion, eine erstaunliche Verheißung. Jesus spricht zu ihm, zu Simon: Fürchte dich nicht. Ja, Petrus, ich bin nicht in dein Boot gestiegen, um dich zu vernichten, sondern ich bin in dein Boot gestiegen, um dich zu verändern. Und dann sagt er weiter: Von nun an wirst du Menschen fangen. Ich habe dir nicht diesen fetten Fang geschenkt, weil ich möchte, dass du jetzt ein ganz erfolgreicher Fischer wirst, der dann vielleicht irgendwann die Mission ganz toll unterstützen kann mit seinem Geld, nein, sondern weil du Menschenfischer werden sollst. Gott hat sich durch Christus in seiner Macht und Kraft diesen einfachen und erfolglosen, ja diesen unwürdigen und sündigen Fischerleuten zugewandt. Er ist in ihre Nähe gekommen, aber das reicht noch nicht aus. Er ruft sie jetzt auch noch in seinen Dienst. Und nun wird dann deutlich, was Jesus mit dieser ganzen Aktion, mit diesem Wunder und mit allem davor und danach, was er damit diesen Fischern deutlich machen wollte. Jesus ist kein Fischer, er ist kein Fachmann, aber er ist eben dennoch fähig, diese Fischer zu einem erfolgreichen Fang zu führen. Und so wie Jesus diese Fischerleute zu erfolgreichen Fischfang führte, so will er, so wird er sie nun auch in eine erfolgreiche Mission, in eine erfolgreiche Mitarbeit mit ihnen führen. Nein, sagt Petrus, geh weg von mir. Ich bin unwürdig, ich bin sündig, ich bin unfähig. Und es ist so, wie Jesus dann Petrus zuruft und eben auch uns zuruft: Ja, das stimmt, aber ich bin fähig. Und deshalb vertraue mir und deshalb folge mir nach. Gott ruft uns zu. Vertraut mir, folgt mir nach, ich bin fähig. Und wenn ich von mir ausgehe, und das ist mir in dieser Predigtvorbereitung ganz deutlich geworden, dass ich stehe, oder wir alle stehen wahrscheinlich an der gleichen Stelle wie Petrus. Ja, es ist wirklich so, wir sind unfähig. Und wenn ich von mir ausgehe, ist es nicht nur so, dass ich unfähig bin, sondern dass ich eigentlich noch gegen Gott arbeite. Ja, ich suche so oft meinen Ruhm, mein Ansehen, ich gucke nach meinem Vorteil. Ja, selbst wenn ich eine Predigt vorbereite, schaue ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, auf meinen Vorteil, auf mein Ansehen. Und ich kann eigentlich nur zu Jesus gehen und sagen: Ich bin unfähig, ich kann es nicht. Ich kann dir nicht folgen. Oder Es wäre genauso, andere Menschen sagen vielleicht, lieber Jesus, ich kann nicht, ich bin unfähig, ich bin ungebildet, ich kann dir nicht dienen. Und beide Reaktionen, ob man nun zu viel von sich hält und da von oben herabblickt und sagt, Mensch, Gott kann ganz dankbar sein, dass er mich hat. Oder auch wenn man sagt, ja, ich bin total unwürdig, ich kann nichts tun. Beide Reaktionen sind falsch. Und beide Reaktionen sind letztendlich gegen Gott und seine Herrlichkeit gerichtet. Und darum lasst uns hier auf die Jünger schauen. Das waren nur einfache Fischer. Die waren unfähig. Ja, die sind natürlich nur auf ihren Ruf bedacht. Sie sind sündige Menschen. Aber sie demütigen sich vor Jesus. Und sie erkennen ihre hoffnungslose Lage an. Und genau das ist die Einstellung, die richtige Einstellung für einen hoffnungsvollen Anfang. Genau solche Leute ruft Jesus in seine Nachfolge. Und genau solche Leute will er verändern und dann mit ihnen die Welt verändern. Und weil wir eben auch solche Leute sind, ruft uns Gott zu. Du kannst auf dich gerichtet sein, du kannst dich für unwürdig halten, aber Jesus ruft dir zu, dass er dich gebrauchen will. Gerade wenn du Sünder bist, wenn du schwach bist, ja, wenn du eben so bist, wie du bist. Und dieser Ruf von Jesus ist tatsächlich kaum zu glauben. Er ist kaum nachzuvollziehen. Aber er ist eben ernst gemeint und er wird sehr deutlich. Immer wieder in der Bibel. Jesu Jünger sollen an der Mission von Jesus teilhaben. Und damit an der Mission, das Reich Gottes auf der Erde zu bauen und zu verkünden. Was ist das für eine Ehre? Was ist das für eine Arbeit? Was ist das für eine Verantwortung, in die wir gerufen werden? Das Bild vom Menschenfischer, was heißt das eigentlich? Das bedeutet, Leute aus Gefahren, aus Bedrängnis zu retten. Neulich habe ich einen Film gesehen mit Kevin Costner. Ich habe vergessen, wie der heißt, aber dort geht es um Menschenfischer. Das sind Rettungsschwimmer. Wenn irgendwo vor der Küste ein Boot untergeht und dann noch die Überlebenden da in den Wellen, Unwetter vor sich hinschwimmen und beginnen dann unterzugehen und haben den Notruf gesendet, dann kommen die mit dem Hubschrauber angeflogen und dann springen diese Rettungsschwimmer vom Hubschrauber ins Wasser, in diese Wellen und holen die dann aus dem Wasser, ketten die ein und lassen die in den, und lassen die in den Hubschrauber ziehen. Und das ist ein schönes Bild, finde ich. Was es heißt, was wir machen sollen, wir sollen Menschenleben retten. Und zwar fürs ewige Leben, für das Reich Gottes gewinnen. Nun, es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, wie wir auf Jesus seinen Ruf reagieren können. Wir können darüber lachen, wir können weglaufen, wir können Jesus verachten, vielleicht sogar ihn angreifen, ihn anklagen. Wir können ihn misstrauen, hat er das wirklich so gemeint oder schafft er das wirklich? Wir können uns auch über ihn erheben und sagen, ja, Jesus ist ein ganz weiser Lehrer, aber der ist einfach ein bisschen zu krass. Wir können sogar Jesus hochschätzen und ihn loben und dann noch Jesus einen guten Mann sein lassen und unser eigenes Ding machen. Wir können ihn sogar anerkennen, aber erklären, wie unwürdig und wie unfähig wir sind und Angst haben davor, wirklich Jesus nachzufolgen. Es gibt so viele Reaktionen, wie wir reagieren können. Aber es gibt nur eine richtige Reaktion, nämlich sich vor Jesus zu demütigen und ihn dann in dieser Demut nachzufolgen. Und das nicht nur ein bisschen, nicht so in einigen Bereichen meines Lebens, vielleicht so in den geistlichen Dingen oder so in den seelsorgerlichen Dingen, sondern eben ganz, voll und ganz, so wie es die Jünger getan haben. Und das ist die dritte Reaktion, eine richtige Entscheidung. Vers 11 lesen wir nämlich dann, und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Jesus, der zeigt den Jüngern, der zeigt uns, dass wir von der Sünde unterdrückt werden, ja, dass wir fehlen, dass wir keine Kraft haben. Und er zeigt uns das, dass wir endlich erkennen, und dass wir endlich bereit werden, uns von ihm helfen und von ihm führen zu lassen. Und dass wir von ganzem Herzen wirklich in diese Nachfolge treten. Und dass wir ihm von ganzem Herzen wirklich vertrauen. Und darum ist es so, wenn Gott sich in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit uns erweist, wenn er uns nahe kommt, dann brauchen wir, Jesus Christus sei Dank, nicht mehr in Furcht zurückzuschreiten und das Weite zu suchen, uns von Gott zu entfernen und sagen, ich kann nicht zu Gott kommen, ich kann nicht mit Gott zusammen sein, sondern wir dürfen uns ihm nahen, wir dürfen ihm vertrauen. Ja, noch mehr, Gott will uns selbst zu seinen Mitarbeitern machen. Was ist das für eine Gnade? Wir dürfen Menschenleben retten. Und so geht jetzt Jesus weg von den Booten, weg von den Booten von Petrus. Aber er nimmt eben Petrus und seine Leute mit. Und wir lesen, dass sie alles verlassen. Das heißt, das neue Zentrum in dem Leben dieser Fischerleute ist Jesus Christus. Aber jetzt ist Petrus auch ein Amateurfischer. Und sein Hauptdienst ist, Jesu Jünger zu sein. Und welche große Zukunft tut sich vor Petrus auf? Und was ist das auch für eine Ermutigung für uns, wenn wir die Geschichte von Petrus sehen? Er wird mal Zeuge für diesen Jesus Christus sein, von Jerusalem bis nach Rom. Und er selber schreibt dann später in dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5, den Demütigen gibt Gott Gnade. Und er durfte diese Gnade tatsächlich erfahren. Die Jünger, die hier von Jesus weggeholt werden, von den Booten, das sind die, die die tragenden Rollen in der ersten Gemeinde sein werden. Sie werden mal die ganze Welt missionieren, die ganze damalig bekannte Welt. Und sie werden Jesus mutig und unter Lebensgefahr bekennen. Das schreibt uns dann Lukas in der Apostelgeschichte. Gott startet hier die größte Rettungsaktion in der Geschichte und diese einfachen Fischer, die werden aufgefordert, dabei zu helfen. Und so fordert eben Gott auch uns heute auf, zu helfen. Und dazu muss man nicht Apostel sein oder werden und dazu muss man auch nicht sofort das Haus und die Familie und alles verlassen. Ja, wer Christus folgt, das ist oftmals ganz anders. Dann ist man wirklich da für die Familie und für sein Umfeld. Aber, und das ist der Unterschied, das Zentrum, das, worum sich alles dreht, das, was der Mittelpunkt ist, das Ziel ist, das ist eben nicht der Beruf oder die Familie oder irgendwas anderes, sondern das ist Jesus Christus. Alles verlassen und Jesus folgen heißt, Jesus wirklich zum Zentrum zu machen und in ihm seine Zufriedenheit, seine Freude, sein Verlangen, sein Auftrag, alles in ihm zu finden. Ich möchte zum Schluss das nochmal zusammenfassen. Wir ziehen tatsächlich durch unser ich-zentriertes, durch unser sündiges Leben Gottes Herrlichkeit in den Dreck. Es ist wirklich so. Doch um seine Herrlichkeit willen, ruft Gott uns in seine Nachfolge, in seinen Dienst. Und das Geniale dabei ist, dass wir nun mithelfen, mitmachen dürfen, Gottes Reich in dieser Welt zu bauen. Das heißt, seine Herrlichkeit groß zu machen. Die wir jetzt im Dreck gezogen haben, fordert uns Gott auf, dass wir sie jetzt mit Großmacht sehen. Wir dürfen für seinen Ruhm dienen, indem wir Menschenleben retten. Was ist das für eine große Gnade? Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für dieses Wort. Und wir müssen dir wirklich bekennen, dass wir nicht fähig sind, zu dir zu kommen. Ja, dass wir den Ruhm und die Herrlichkeit und all das ermangeln, was wir bräuchten vor dir. Und dass wir wirklich mit allem, was wir tun, mit so vielen Dingen, die wir tun, die wir gegen dich richten, dass wir nicht nur unfähig sind, sondern dass wir sogar in dieser Welt deine Herrlichkeit und deinen Ruhm und deinen Namen in den Dreck ziehen. Aber du bist so gnädig und forderst uns dennoch auf, dir zu folgen. Und nicht nur das, sondern dass wir in deinen Dienst treten dürfen. Und so bitten wir dich, dass du uns dazu zurüstest, dass du uns fähig machst, dass du uns trotz unserer Sündigkeit und unserem ganzen Unvermögen gebrauchen möchtest. Und wir bitten dich, dass du unsere Gemeinde hier vor Ort dazu gebrauchen möchtest, dass wir hier in Osnabrück und Umgebung ein Zeugnis für dich sein können, dass wir hier Menschen retten können, dass wir Menschen erreichen können mit deinem Wort und dass sie deine Gnade erfahren und deine Herrlichkeit erkennen und sich vor dir demütigen und auch dir von Herzen nachfolgen. Darum wollen wir dich bitten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.